Herzlich willkommen zum Gottesdienst im Aurahaus. Sie hören Joshua Eugster.
Herzlich willkommen, vor allem auch diejenigen, die das erste Mal unter uns sind. Ein wunderbares Bild zu dem Thema: Wie führe ich ein zufriedenes Leben? Ein zufriedener Platz, den du gemalt hast, unter einem Kreuz. Drei Herren treffen sich in Zurzach im Thermalbad. Sie haben gerade eine Therapie hinter sich und nach der Therapie, nach der Physio, können sie einmal dort so in ein warmes Bad hineinhocken, wo sich jetzt die drei alten Herren treffen. Sagt der eine zum anderen: Sag mal, warum bist denn du eigentlich da? Sagt er: Ja, mein Knie, weisst. Aber da in dem warmen Bad ist wunderbar. Und so nach der Therapie. Dann sagt er zum anderen: Ja, warum bist denn du da? Sagt er: Ja, mein Rücken. Aber das warme Wasser, wunderbar. Jetzt gehen die zwei, schauen zum dritten über. Er ist so im Eckli hinein. Und schwadert sie so ein bisschen zu ihm über und sagt: Sag mal, warum bist denn du da? Sagt er: Ja, ich habe es mit der Prostata, ich kann nicht mehr bisschen, aber da im Warmen. Liebe Freunde, manchmal braucht es gar nicht so viel, bis man ein bisschen zufriedener ist im Leben. Manchmal langt einfach ein warmer Pool. Wir haben bei uns daheim keinen Kleber am Briefkasten mit «Bitte keine Werbung». Der kommt einmal allerhand so zusammen. Und die Werbung, ich liebe sie eigentlich einmal noch so nach dem Mittagessen, so beim Kaffee, noch ein bisschen durchzustöbern. Ich liebe einmal ein bisschen die Elektronik anzuschauen. Natürlich alles, was Kabel hat, aber heute hat ja vieles auch kein Kabel mehr. Und dann schaue ich da einmal ein bisschen drin und denke: Wow, die neue Flat Screen, die Fernseher, das ist noch schön und der Preis ist ja. Also, und dann überlege ich mir, was haben wir eigentlich für eine Kiste? Ja, die haben wir mal geschenkt bekommen, aber darum wissen wir gar nicht, wie alt die ist. Da wäre schon mal etwas dran, etwas Neues da. Und dann, wenn ich da noch weiter blättere, hat es da hinten noch Küchengerät. Ich koche ja gar nicht. Aber das Küchengerät, das da drin ist, sieht sogar noch sportlich aus. Das würde noch passen bei uns. Hat man noch irgendwo Platz in der Küche? Und überhaupt? Überhaupt? Und dann gibt es doch noch ganz andere Prospekte, die hier kommen. Ich meine, das ist hier noch etwas für Kinder, wenn noch Kinder da sind. Peter Hase, grosser Wettbewerb, hat sogar noch ein Rätsel. Komm, kannst du es holen, wenn du willst. Hat es noch etwas zum Ausmalen und zum Rätseln? Das ist absolut so. Was alles an Werbung hineinkommt. Und dann da hinten, Ferien. Oh, stimmt, habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt. Ja, das wäre da noch etwas. Ein bisschen Skitouren. Gell, liebe Freunde, Werbung macht etwas mit uns. Und ich bin gar nicht gegen alle die Freunde, die im Marketing und in der Werbebranche arbeiten. Aber es macht etwas in uns. Und zwar weckt es in uns etwas, was wir vielleicht auch noch haben sollten. Oder etwas, wo man schon lange gedacht hätte, ja, man sollte mal unbedingt mal ersetzen oder erneuern. Du, Möbel, oh, wie ist das mit dem Bett? Oh, ich meine schon lange, ja, unser Bett ist steinalt, man könnte mal ein neues. Und versteht ihr, was ich meine? Es macht etwas mit uns. Und je nachdem, wie viel wir dem Raum geben, desto unzufriedener können wir im Leben werden. Immer das neueste Upgrade, das neueste iPhone, der neueste Haarföhn. Ja, genau. Haarföhn, dann leiht unseren Föhn ab. Und der tut einfach nicht mehr. Und dann lerne ich doch tatsächlich den Hermann kennen vom Lebensmittelpunkt. Der Hermann ist ein absolut smarter Typ. Ich lerne den kennen und der sagt, ich repariere alles. Ich repariere deinen Föhn. Und ich denke, habe ich noch niemanden erlebt, der einen Föhn repariert. Aber er hat eine gewisse Unzufriedenheit in sich inne, dass er sagt, die Gesellschaft rührt alles fort, ich flecke dafür alles. Das ist so wie eine gesunde Unzufriedenheit, das gibt es auch. So eine Unzufriedenheit, die wie ein Motor ist, dass Leute freigesetzt werden, um etwas im Ziel zu erreichen im Leben. Eine Unzufriedenheit darüber, dass man sagt, jetzt, ich will jetzt die Matura arbeiten. Und das ist ja gut, das ist wie ein Motor. Aber ich will nicht über das reden. Ich will über die Unzufriedenheit reden, wo uns im Leben anfängt abzudrücken und so destruktiv macht. Das, wo wir immer denken, wir müssten das Nächste haben und das noch wieder. Und jetzt müsste noch das sein und wieder das Neueste. Und das ist etwas, wo wir würden sagen, ja, das ist jetzt eben unsere Gesellschaft im 20. Jahrhundert. Aber ich bin so froh, dass der Paulus so ein brisantes Thema, das heute eigentlich aktuell ist, anspricht. Er schreibt dem Timotheus Brief 2, wir haben zumindest 2 gefunden, vielleicht sind es ja noch mehr gewesen. Aber er schreibt dem Timotheus klipp und klar, unter anderem auch das. Und jetzt bitte ich euch doch mit mir zusammen aufzuschlagen, in 1. Timotheus 6, Vers 6, aufzuschlagen, nicht aufzustehen, excuse, ihr könnt auch aufstehen, das ist überhaupt kein Problem. Aufschlagen meine ich mit der Bibel. Ist alles in Ordnung, ihr dürft auch aufstehen zwischendurch. 1. Timotheus 6, Vers 6, aufschlagen in der Bibel oder in eurem App oder genau da oben habe ich es auch an. Nun, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn. Vorausgesetzt, man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigem zufrieden geben. Hey, der Paulus, absolut modern im 20. Jahrhundert. Er redet von einem grossen Gewinn. Gross im Griechischen geschrieben, das ist ja im Griechischen geschrieben, heisst mega. Er redet von einem Mega-Gewinn. Kommt mir vor, als ob der Paulus unter uns stehen würde. Das würden wir heute alle verstehen, von einem Mega-Gewinn. Hey, willst du heute Morgen einen Mega-Gewinn mitnehmen? Willst du das gern? Mehr als einfach ein Zalando-Päckchen mit deinem Namen angesprochen, angeschrieben und du hast gar nichts bestellt. Hey, Mega-Gewinn heute Morgen für dich. Dann lass gut an, was der Paulus im Timotheus ratet. Ein grosser Gewinn. Zwei Elemente spricht er an. Er sagt, es geht um die Ehrfurcht vor Gott und das zweite ist Zufriedenheit. Die beiden Elemente, sagt er, um die geht es. Wir haben es gelesen. Ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich grossen Gewinn. Und dem vorausgesetzt, man kann mit wenigem zufrieden sein. Zufriedenheit. Vielleicht steht bei dir in deiner Bibel-App oder in deiner Bibel, die du aufgeschlagen hast, gar nichts von Ehrfurcht. Vielleicht steht dort ein anderes Wort. Es könnte dort nämlich stehen, Gottseligkeit. Oder wenn du so richtig die alte Version hast vom Luther, steht Frömmigkeit. Du, das ist ein Wort, das man gar nicht so richtig einordnen kann. Und lass mich einmal schnell bei dem Wort Gottseligkeit bleiben. Gottseligkeit oder Frömmigkeit ist noch viel schlimmer. Da sagen wir, meine Güte, nein, wir wollen nichts mit dem verstaubten Etikett zu tun haben. Ich doch nicht fromm, bitte nicht. Ich gehe in eine Freikirche, bin charismatisch und überhaupt, aber doch nicht fromm. Aber lass mich bei dem stehen bleiben. Gottseligkeit. Da ist Gott und da ist deine Seele. Da ist etwas mit deiner Seele passiert, weil sie von Gott berührt worden ist. Gottseligkeit. Der Paulus sagt dem Timotheus im 3. Kapitel, 1. Timotheus, dass das von dieser Gottseligkeit ein riesiges Geheimnis ist. Und anerkannt gross ist das Geheimnis der Gottseligkeit, sagt er. Und jetzt das Geheimnis, was ist denn das? Der offenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. 1. Timotheus 3, Vers 16. Das ist das Geheimnis. Es ist ein Geheimnis, weil es eben nicht einfach jeder sieht und kann entdecken. Und es ist das Geheimnis. Der Inhalt von dem Geheimnis ist eigentlich Jesus allein. Jesus ist geoffenbart worden. Jesus ist derjenige, wo gerechtfertigt worden ist im Geist, gesehen von Engeln. Und er ist predigt worden. Und dann haben wir irgendwann geglaubt. Wie ein Wunder, wie ein Geheimnis. Das ist das Geheimnis von der Gottseligkeit. Soll ich dir etwas sagen? Das Wort Gottseligkeit hat nichts damit zu tun mit deinen frommen Übungen. Überhaupt nicht. Frömmigkeit, Gottseligkeit heisst nicht, du bist einer, der viel betet, du bist einer, der... Nein, gar nichts von dem. Einer, der viel in der Bibel liest, nichts. Es ist eine Geschichte zwischen Gott und deiner Seele. Gott hat deine Seele gottselig gemacht, hat dich fromm gemacht. Und in Matthäus 5 redet Jesus ganz klar, wer das jetzt wirklich zu den Seligen gehört. Nicht denn erst, wenn wir 2 Meter unter dem Boden sind. Nein, selig sind die Armen, sind die Leidtragenden, sind die Sanftmütigen, sagt Jesus. Hey, das sind gottselige Leute oder fromme Leute. Die, die nach der Gerechtigkeit hungern, die, die noch mehr wollen von ihm, die Barmherzigen, aber auch diejenigen, die Friedensstifter sind. Hey, das sind gottselige Leute. Bist du so ein Gottseliger? Selig im Herr. Das zweite Element ist Zufriedenheit. Ehrfurcht, das haben wir jetzt gehabt. Ehrfurcht, Gottseligkeit. Wisst ihr, die Reaktion von dem, was Gott in mir macht, ist ganz logisch, dass ich ehrfürchtig bin vor Gott. Das ist ein bisschen ein komisches Wort, so viel Bedeutung. Aber das zweite Element, es ist wie so ein Pendant dazu, ist unsere Zufriedenheit. Und der Paulus weiß ganz genau, was Zufriedenheit wirklich ist. Er schreibt das im Philipperbrief 4, Vers 11. Nicht, dass ich es des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in allem bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Hey, der Paulus hat alles erlebt. Er hat Überfluss gehabt vor allem und er hat wenig gehabt. Und trotzdem war er zufrieden gewesen. Hey, da muss doch Zufriedenheit etwas anderes sein, als einmal das neueste iPhone zu haben. Zufriedenheit muss doch etwas anderes sein, wenn das Paulus sagt, ich habe es gehabt, ob ich Mangel hatte oder Überfluss. Zufriedenheit von einem Nachfolger ist etwas, das aus dem Sein kommt. Wir haben es gelesen, dass der Paulus gesagt hat, mich darin zu begnügen, worin ich bin und nicht, was er hat. schaut, genug haben bei Gott heisst immer so viel haben, dass wir es sogar teilen können. Amen. Dass wir es weitergeben können. Hey, genug haben und Zufriedenheit ist nie isoliert privat. Einfach nicht. Zufriedenheit ist so viel mehr unter den Gläubigen, weil Gott ist ja der Versorger. Gott gibt ja. Also gibt es doch auch eine Möglichkeit zum Weitergehen. Nicht, wir gehen nicht weiter, weil wir haben. Wir gehen auch weiter, weil wir nicht haben. Weil es etwas, ein Prädikat ist von Gott. Eine Zufriedenheit vom Nachfolger ist mehr als nur da, wo er hat. 1. Timotheus 6, Vers 7. Wir fahren weiter, was der Paulus im Timotheus sagt. Oder haben wir etwas mitgebracht, als wir in diese Welt kamen? Nicht das Geringste. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen. Hey, wir haben alle das Leben genau gleich angefangen. Viertel Blut. Ohne irgendetwas sind wir in die Welt gekommen. Und wir werden alle auch wieder gehen und nicht wirklich viel hinterlassen. Ein paar Möbel vielleicht, ein altes Bett. Aber die Frage ist doch eigentlich, schaut, mein lieber Freund, der Christopher, hat einen Maßstab mir mitgebracht. Ich liebe das, weil die Maßstab, die sind heute in den Schulen noch genau die gleichen, wie ich in den ersten Gigs war. Eigentlich könnte man das anschauen wie ein Lebensstrahl. Es fängt an, ist nichts. Wir fangen mit nichts an und wir haben auch nachher nichts wieder. Vielleicht werden unsere Kinder dann mal Hunderte. Ich bin vielleicht da irgendwo in der Mitte. Die Hälfte von meinem Leben habe ich schon hinter mir. Und die Hälfte liegt vielleicht noch vor mir. Die Frage ist schon, nicht, wann wir da reinbringen oder wann wir da rausgehen. Die Frage ist, wann wir da in diesem Bereich machen. Schau mal, wo bist denn du in deinem Leben? Wo müsstest du deinen Finger setzen? Und wie viel hast du noch Erfahrung? Die Frage ist doch genau da drin, wo du da drin lebst, was macht dich eigentlich zufrieden? Was ist deine Zufriedenheit? Und übrigens, wie viel bleibt dir noch übrig? Genau so ist es, dass ich eigentlich müsste den Paulus fragen. Paulus, sag mal, was hast denn du eigentlich von deinem Leben hinterlassen? Du hast ja keine Familie gehabt. Aber wisst ihr was? Der Paulus hat unsere Theologie hinterlassen und Briefe, die uns bis heute beschäftigen. Und er hat ihm das Evangelium von der frohen Botschaft auf Europa gebracht, wo bis heute so ist. Wow! Was für einen Wert hat er im Leben gehabt, wo geblieben ist, wo über Generationen gegangen ist? Kommt, wir lesen weiter, 1. Timotheus 6, Vers 9. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schändlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Jetzt redet Paulus von Leuten, die eine Ausrichtung, ihre ganz gesamte Ausrichtung aufs Geld haben, auf den Reichtum. Und das ist ein Punkt, der absolut zentral ist. Was ist denn eigentlich die Hauptausrichtung? Das sind Leute, die sich selber von gern allem anderen priorisieren. Das sind nicht Leute, die einfach sagen, hey, es ist, ich brauche Geld zum Leben. Nein, die haben den Fokus. Ihre Ausrichtung ist das Geld und noch mehr zu haben von Geld. Und die werden dann verfangen, kommen in ein Netz von Versuchungen. Versuchungen, immer noch mehr zu haben. Und der Paulus schreibt, sie werden erliegen und alle unvernünftigen, schändlichen Begierden hingehen, wo ein Mensch Unheil bringt und ihn schlussendlich ins Verderben stürzt. Ich bleibe bei dem Wort stürzen. Die Frage ist doch, was bringt die Leute zum Stürzen? Solange du in deinem Leben kannst sagen, mit den Dingen, die du zu tun hast, hey, das kann ich handeln, ist doch kein Problem. Jeder von uns braucht Geld. Aber solange man es handeln könnte, ist kein Problem. Denn wenn du es nicht mehr kannst handeln, dann, wenn deine Rechnungen, warum auch immer, gar nicht mehr kannst zahlen, wenn du untergehst von lauter Überlastung, wenn du stürzest, das sind die Leute, die hier der Paulus bespricht. Erlegen und gestürzt sind wegen lauter Kommunikationsproblemen. Gestürzt sind von lauter Wünschen zu befriedigen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenkliche Böse hervorwächst. Und das ist die Liebe zum Geld gemeint. Das ist ein Wort, das im Griechischen kennt. Wie Kinderliebe. Kinderliebe ist Pädophilie, kennen wir heute. Und da hat es ein Wort, die Liebe zum Geld. Das ist ein Begriff. Und da geht es nicht darum, einfach, wenn du Geld magst. Sondern das ist echt eine ungesunde Bindung. Schaut einmal, ich bin hier in der Mitte. Und jetzt gibt es Bedürfnisse, die da aussen sind. Oder vielleicht die vom Prospekt da aussen. Und je mehr, dass du dich fokussierst, der Punkt da aussen, und immer mehr dich damit beschäftigst, desto näher kommt es als ich hin. Und irgendwann wird es dich einnehmen. Irgendwann, je länger du etwas im nachgibst, irgendwann sagst du so, jetzt gehst du posten. Und das ist genau das Hauptproblem, liebe Freunde. Wir können uns ja dank diesen Finanzierungsmethoden so ziemlich alles irgendwie erlauben. Wir kommen zu allem. Und dann kommt wieder das Nächste. Und je mehr, dass du das fütterst, desto grösser wird es. Und es wird wieder zum Teil von dir. Schaut einmal das an. Und man fängt sich an, deformieren in alle Art und Weise. Aber Leute, liebe Freunde, das nehmen wir uns zu Herzen. Was du fütterst, das wächst. Was du fütterst, das wächst. Auch das Negative. Weil, wie die Geldliebe eine Wurzel ist, es ist nicht nur ein Wachsen, ja, du tust es wie gießen. Und kein Wunder, dann kommt die Pflanze von dieser Wurzel. Bereits am 12. Februar habe ich eine Predigt gehalten, wo ich darauf zugekommen bin, auf den Betrug vom Reichtum. Ich will sie kurz erwähnen, die drei Punkte. Erstens, der erste Betrug vom Reichtum ist, dass dir vorlügt, du brauchst es. Absolute Notwendigkeit, du musst reich sein. Das ist ein Betrug. Der zweite Betrug von dem ist, irgendwann wirst du genug reich sein, dann hast du keine Sorgen mehr. Irgendwann hast du genug. Das ist eine Täuschung im Leben. Genau gleich wie die Sachen da. Wenn du dich immer damit beschäftigst, denkst du, ja, wenn ich denn das habe, oh, dann geht es mir denn gut. Wenn ich denn endlich ein neues Bett habe, einen neuen Flatscreen, dann bin ich denn, wie darf ich das sagen, dann bin ich denn zufrieden. Oh, da ist ein Betrug dahinter. Und der dritte Betrug vom Reichtum, du wirst dann keine Sorgen mehr haben. Stimmt überhaupt nicht. Ist einfach ein Betrug dahinter. Hinter dieser Geldliebe steckt etwas, was nicht gesund und nicht gut ist. Was du fütterst, das wächst. 1. Timotheus 6, Vers 10, der zweite Teil. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Wisst ihr, das kann schon Leid auslösen. Leid in Beziehungen, in Ehen. Nur weil man dem immer noch mehr Raum geben will. Hey, und es geht etwas, wird leiden darunter. Die Kinder leiden darunter. Vielleicht sogar Freundschaften. Freundschaften zwischen Männern, zwischen Frauen untereinander. Es fängt an, das Zeug zu leiden. Und man denkt, ja, nun, das ist ja nicht so schlimm. Aber schlimm ist es, wenn es dann sogar ums Heil geht. Da sind einige vom Glauben abgeirrt, wegen der Geldliebe. Und der Paulus sagt, das ist nicht gut. Und jetzt sage ich aber, hey Paulus, jetzt haben wir diese Seite, jetzt haben wir das. Was müssen wir jetzt machen? Wie kommen wir jetzt zu einem zufriedenen Leben? Was müssen wir füttern, dass es gut wird? Was? 1. Timotheus 6, 11. Du aber gehörst Gott und stehst in seinem Dienst. Halte dich daher von all diesen Dingen fern. Hey, fernhalten heisst einfach nicht abwarten und hoffentlich kommt nichts mehr. Hoffentlich kommt kein Prospekt mehr in mein... Versteht ihr? Nein. Fernhalten heisst aktiv. Einfach aktiv dagegen angehen. Zufriedenheit kommt nämlich von etwas, was du bist und nicht was du hast. Das haben wir hier gelesen. Du aber gehörst zu Gott. Vielleicht steht in deiner Bibel, du aber Mann Gottes. Das sind genau die zwei Begriffe. Mann Gottes. Es gibt im Alten Testament zwei Leute, wo Mann Gottes genannt wird. Das ist der Samuel und der Mose. Zwei Leute, die haben ihr Leben gelebt und Generationen geprägt. Genau gleich wie der Paulus. Generationen prägt. Der Samuel, der als kleines Kind schon Gottes Stimme gehört hat. Hey, da sind noch eine Generationen in seinem Vorbild gegangen. Der Mose, der vorausgegangen ist und kein einfacher Job hatte. Aber er ist Mann Gottes genannt worden. Das, was noch ist, nicht das, was noch hat. Und da drin liegt ein Schlüssel, liebe Freunde. Du aber gehörst zu Gott. Und das sagt dir heute Morgen auch Jesus. Du gehörst zu Gott. Ein big, big Schlüssel für Zufriedenheit. Nicht, was ich kann, sondern was ich bin. Zufriedenheit in dem, was wir sind, ist ihm Paulus absolut wichtig. Das hat er verstanden. 1. Timotheus 6, Vers 11, der zweite Teil. Dein Ziel soll etwas anderes sein. Ein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Hey, das Ziel muss einfach ein anderes sein. Das Ziel soll ein erfülltes Leben sein. Hey, hörst du das? Du, wo du immer das Neueste willst. Gott will, dass dein Leben im Fall erfüllt ist. Das ist unser Vater im Himmel. Er will, dass es dir gut geht. Er ist nicht der Spielverderber. Er will, dass dein Leben erfüllt ist. Erfüllt von Gerechtigkeit. Ehrfurcht vor Gott. Hey, jetzt haben wir die Ehrfurcht wieder. Das ist das, die Gottseligkeit. Das ist das, was Gott will. Das ist ihm sein Plan. Weil da drin ist Zufriedenheit. Gerechtigkeit, die wir erlebt haben, das ist ein Stand, den wir vor dem Herr haben. Du, das ist der Platz, wo du dort am Bänkchen hinhockst, Beine ausstreckst und sagst, danke Jesus, bin ich einfach gerechtfertigt. Ich hätte es mit nichts verdient. Das gibt Ehrfurcht. Das gibt Ehrfurcht. Und das gibt es ein zufriedenes Leben vor dem Herrn. Glauben Liebe, Standhaftigkeit haben wir gelesen und Freundlichkeit. Das sind alles Ausdrucksformen von dem, wo wächst. Es ist Frucht vom Geist. Hey, Zufriedenheit in dem, was du hast. Du hast den Heiligen Geist, wenn du an Jesus glaubst und die Gerechtigkeit erlebt hast. Und dann wächst das alles aus dir raus. Es wächst Freundlichkeit aus dem Herzen, aus der Standhaftigkeit. Das Ziel ist, ganz ein anderes zu setzen im Leben. Das Ziel auf Zufriedenheit bei Gott, bei dem, wo wir sind. Wisst ihr, das ist so viel mehr als einfach nur ein warmer Pool in Zurzach. Es ist so viel mehr. Und ich merke, das ist so brisant, liebe Freunde. Das ist Evangelium, das im Leben drin ist. Weil das ist das Leben, das wir haben. Mit dem hat jeder von uns zu tun. Jeder von uns denkt, muss ich das Neueste haben? Und wie komme ich mit dem zurück, dass wir ein zufriedenes Leben haben? Hey, nimm für dich den Vers 11. 1. Timotheus 6, Vers 11. Der Schlüssel für ein zufriedenes Leben, in dem, was wir sind im Herr. Und der Herr will, dass du eine Tochter, dass du eine Frau Gottes bist. Er will das über deinem Leben haben. Er will, dass du am Schluss kannst sagen kannst, mein Leben hat dir Fußabdrücke hinterlassen. Eine Zufriedenheit aus der Beziehung mit Gott raus. Und nicht aus dem, was wir haben. Ja, schon, was wir haben, aber aus dem, was wir in der Rettung von Jesus sind. Schaut, wir kommen nicht drum herum, wir finden keine Zufriedenheit im Leben außerhalb von Jesus. Das will ich festlegen. In Jesus haben wir Zufriedenheit. Herr Jesus, ich danke dir so von Herzen für dein lebendige Wort. Vater im Himmel, du bist da. Und ich danke dir, dass du Ketten und Bindungen heute Morgen willst sprechen, Jesus. Dort, wo falsche Bindungen sind. Herr, dass wir dürfen aufstehen im Glauben und sagen, Jesus, wir wollen unsere Zufriedenheit in dir suchen und nicht in diesen Dingen. Ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du jetzt durch die Reihe gehst, Heiliger Geist. Dass du antippst, dort, wo wir es brauchen. Dort, wo wir nicht einmal getrauen, darüber zu reden, wo eine Bindung ist. Jesus, ich bitte, dass du jetzt Ketten brechst. Dass du einfach eine Wichtigkeit überkommst. Herr, ich will gerne, dass du wieder ein neues Ziel wirst von jedem Einzelnen. Ein Leben, wo wir leben können aus Gerechtigkeit von dir. Eine Zufriedenheit aus dem heraus, weil wir wissen, wir gehören zu dir. Danke vielmals so für dein lebendige Wort, für das Vorbild von Paulus, Jesus, wo in allem genügsam war. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Miriam, darf ich dich bitten, dass wir nochmal ein Lied singen miteinander. Ich finde, es ist wichtig, dass wir einfach jetzt möglichst ruhig sind. Und dass sie unserem Herzen einfach bewegt. Lass es zu, wenn der Herr dich antippt. Und ich bitte auch das Seelsorgeteam, führen zu kommen, links und rechts. Und wenn du merkst, du musst einfach jetzt ein Gespräch oder ein Gebet, bitte kommen führen. An dieser Stelle möchte ich auch sagen, wenn euch auch Sachen, vielleicht auch mit dieser Predigt, aber vielleicht auch nicht nur mit dieser Predigt beschäftigt. Bitte kommt auf uns zu, auf Miriam, auf mich. Wir nehmen uns gerne Zeit, mit euch Gespräche zu haben. Aber lasst uns jetzt nicht einfach schnell über das hinweggehen, was der Herr angetippt hat, jetzt heute Morgen. Darf ich dich bitten, Dave, dass du das Bild nochmal da vorne bringst einfach und da anstellst. Es ist so eine gute Zusammenfassung, das Bild von der Zufriedenheit.